Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ich leite Krankenhäuser und keine Kurbäder. 2 Betten pro Zimmer. Keine Ausnahmen.
Es gab mal eine Umfrage, in der wurden 1000 Leute gefragt, ob sie im Voraus den genauen Tag ihres Todes wissen wollen.
Wer zum Geier ist das?
Wer zum Geier sind Sie? 96% von Ihnen sagten nein.
Oh Gott, bin ich schon im Leichenschauhaus?
Das war meine erste Begegnung mit Edward Cole.
Ich will mein eigenes Zimmer.
Sie leiten Krankenhäuser, keine Kurbäder, 2 Betten pro Zimmer, keine Ausnahmen.
Ich bin nicht scharf darauf, die nächsten 3 Wochen neben Zombieball zu legen.
Mein Philosophieprofessor stellt uns im ersten Semester eine Aufgabe. Er nannte sie die Löffelliste. Wir sollten eine Liste von allem schreiben, was wir in unserem Leben tun wollten, bevor wir den
Löffel abgeben. Ja. Sehr drollig.
Und jetzt nutzlos.
Wir könnten es tun. Wir sollten es tun.
Das ist Leben! Ich kann dich auf den Tod nicht ausstehen!
Ah! Ist er verrückt?
Kommt drauf an.
Ist es fahren oder ihm Kleid kaufen?
Wir lernen uns nur kennen.
Ich verstehe nicht, wie du mit einem völlig Fremden abhauen kannst.
45 Jahre habe ich verölt unter Motorhauben gehangen. Da verdiene ich wohl ein bisschen Zeit für mich. Hast du Kinder?
Wir sehen uns nie.
Dann wird's Zeit.
Warum sind wir... Du meine Güte.
Wovor hast du solche Angst?
Nur weil ich dir aus meinem Leben erzählt habe, heißt das nicht, dass du ein Teil davon werden sollst.
Lieber Edward, ich werde mich für das, was du für mich getan hast, nie revanchieren können. Stattdessen bitte ich dich... noch etwas anderes für mich zu tun. Finde die Freude in deinem Leben.
Hast du mich?
Noch nicht.
Wir leben und sterben und die Welt dreht sich weiter und weiter.
Bin stolz auf Sie.
Kein Schwein juckt, was Sie denken.
Das Beste kommt zum Schluss. Ein Film mit Morgan Freeman und Jack Nicholson. Und ich habe mittlerweile über 40 Filme bearbeitet für Predigten. Aber der Film, der ist wirklich so das Highlight. Wer ihn noch nicht gesehen hat, ich kann ihn echt empfehlen. Ein gigantischer Film. Es geht darum, diese 2 völlig unterschiedlichen Männer bekommen beide eine Diagnose Krebs. Sie bekommen beide gesagt, dass sie nur noch eine kurze Zeit zu leben haben. Und jetzt geht es einfach darum, wie gehen Sie damit um? Wie verbringen Sie diese letzte Zeit Ihres Lebens? Und so unterschiedlich die 2 auch sind, entdecken Sie so viel, was Sie gemeinsam haben und wie Sie dann mit dieser Zeit umgehen. Dieser Film war die Grundlage einer Serie. In 2010 hatten wir die Serie 30 Tage ohne Reue. Diese Serie war dann wiederum die Grundlage für das letzte Kapitel in meinem Buch Perspektive Ewigkeit. Und das war der Serienclip dazu. Ja, ich finde, wir hatten auch 2010 schon ganz coole Serienclips. Als ich den jetzt so angeguckt habe, habe ich gedacht, ja, gar nicht schlecht, könnte man eigentlich nochmal wieder machen. Grundlage dieser Serie waren ein paar unterschiedliche Gedanken, die wir hatten. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Martin Luther. Ja, viel wird über ihn geredet. Wir haben mal das Riesenjubiläum anstehen, dieser Revolution, nein, natürlich nicht der Reformation, die er angezettelt hat. Martin Luther hat im Jahr 1517 seine weltberühmten 95 Thesen gegen den Ablasshandel der bestehenden Kirche angenagelt. Ich glaube, sein weitaus bedeutenderes Lebenswerk war es, dass er die Bibel übersetzt hat ins Deutsche und so dem ganzen Volk möglich war, die Bibel selber zu lesen und selber zu begreifen, was in diesem Buch eigentlich steht. Durch seine radikale Haltung gegen die bestehende Theologie löste er eine Reformation aus. Tausende von Menschen verloren bei diesen Streitigkeiten um die wahre Theologie ihr Leben. Und wir haben uns gefragt, hat Martin Luther im Nachhinein das Ganze bereut? Wenn er gesehen hätte, was daraus geworden ist, hätte er dann gesagt, wow, hätte ich das bloß mal nicht angezettelt? Bei weitem nicht so lange her, aber ich glaube, weltweit gesehen mindestens genauso bedeutsam war das politische Wirken von Michail Gorbatschow. Ich weiß nicht, ob ihr ihn überhaupt noch kennt, ja, der Mann mit dem Leberfleck auf der Stirn. Glasnost und Perestroika prägten völlig neue Gedanken im Rahmen der damaligen Sowjetunion. Wenn man sich das mal veranschaulicht, so auf einer Weltkarte, dann wurde nicht nur eine Nation, nicht nur ein Reich, sondern nahezu die Hälfte der gesamten Menschheit durch sein Wirken verändert. Viele haben davon profitiert, aber viele haben auch gelitten. Ich habe mal versucht herauszufinden, was ist aus Michail Gorbatschow geworden. Keine Sau kümmert sich mehr um ihn. Er wird in seinem Land nicht als Held gefeiert. Es gibt viele, viele Leute, die sagen, hey, hättest du das mal gar nie angezettelt. Bereut er sein Leben? Oder nehmen wir Martin Luther King. Er brachte mit seinem Leben, mit seinem christlichen Glauben und dieser Rede, I have a dream, eine ganze Nation in Aufruhr. Ich habe diese Trilogie von Ken Follett gelesen, da geht es um das ganze Jahrhundert und da ist ein recht großer Teil, geht es eben auch um diese Zeit von Martin Luther King und darum, wie sich die USA aufgemacht hat, aus diesem Rassismus, aus diesem Rassenhass aufzubrechen und etwas zu verändern. Und das war alles andere als friedlich. Auf den Straßen ging es zu wie die Hölle. Die Menschen protestierten und zwar nicht gewaltfrei. Es gab Straßenschlachten, es gab viele Blutige, es gab Tote, es gab ein Riesenchaos. Martin Luther King selber wurde umgebracht und er durfte seinen Traum nicht erleben. Und ich habe mich gefragt, wenn man ihn nachher hätte fragen können, hat er das bereut? Hat er gesagt, hey, hätte ich das mal nie angezettelt? 30 Tage ohne Reue war ein Experiment. Diese Serie, die wir gemacht haben, die basierte auf der Vorstellung, du hast noch 30 Tage zu leben. Jemand gibt dir diese Diagnose, es bleiben noch genau 30 Tage. Und wir haben als Kirche alle miteinander dieses Experiment gemacht und wir haben es begleitet mit so einer SMS-Aktion. Das heißt, du hast jeden Tag eine SMS bekommen und da hieß es dann noch 28, noch 27, noch 26. Zum einen also, wie lang hast du noch zu leben? Und dann gab es so tägliche Aktionen. Da sind Sachen dabei wie, hey, was sind deine Zeitfresser? Überleg dir das heute mal. Oder gönn dir heute an diesem Tag etwas Gutes für deinen Körper. Was bedauerst du in deinem Leben? Was ist dir lieb? Gibt es heute etwas, was du in Ordnung bringen möchtest? Das waren so die SMS, die dann täglich kamen. Und ich wurde schon, während wir diese Serie gemacht haben, von vielen gefragt, hey, warum mach dir diese Serie. Wir sind hier im ICF eigentlich so ein Grüppchen, das lebenslustig ist, das Spaß am Leben hat, das Freude am Leben hat. Und dann auch noch im November, wo eh schon so Herbst und bläh und so. Warum diese Serie? Und die Basis war ein Vers in der Bibel, Psalm 90, Vers 12, wo es heißt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dieser Satz, der hat es so in sich, dass er uns eine ganze Serie lang beschäftigt hat. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, nicht auf dass wir depressiv werden, nicht auf dass wir uns jetzt dann irgendwie selbst aufknüpfen, damit es schneller geht, sondern auf dass wir klug werden. Ein Experiment, um rauszufinden, wie kann ich den Rest meines Lebens so leben, dass es nichts zu bereuen gibt? Wie kann ich ein sinnvolles Leben führen, ein volles, ein gefülltes, ein sattes Leben?
Die Ergebnisse sind da. Ich sag's Ihnen gerade raus. 6 Monate. Wenn wir Glück haben, 1 Jahr. Naja, es gäbe dann noch ein Versuchsprogramm, das wir durchführen. Ich will die Hoffnung nicht zu hoch schrauben, aber ich denke, Sie wären ein perfekter Kandidat dafür.
Doug.
Ich meine, wir sind auf dem neuesten Stand.
Hey, Doug.
Ja?
Sie versperren mir die Sicht.
Oh, Entschuldigung.
Es gab mal eine Umfrage. In der wurden 1000 Leute gefragt, ob sie im Voraus den genauen Tag ihres Todes wissen wollen. 96% von ihnen sagten nein. Ich hatte immer zu den anderen 4% tendiert. Ich dachte, es wäre befreiend zu wissen, wie viel Zeit man noch hat, mit der man etwas anfangen kann. Es stellte sich heraus, dass dem nicht so ist.
Tja, was wäre, wenn dir so jemand oder ein Arzt so eine Diagnose übermittelt? Vielleicht denkst du, naja, also wenn man jetzt als Mensch so eine Diagnose bekommt, dann reagiert ja jeder unterschiedlich. Dann ist es so eine ganz individuelle Kiste und jeder, je nachdem, wo er steht oder so, reagiert ganz anders auf diese Diagnose. Dem ist nicht so. Unsere Reaktionen auf die Diagnose unseres Sterbens gehört zu einem der Dinge, die am besten erforscht wurden in Jahrhunderten von Tiefenanalyse, von Psychoanalyse. Und das Faszinierende ist, dass ein riesiger Prozentsatz an Menschen genau gleich reagiert. Und man hat diese Reaktionen festgehalten. Man nennt das die 5 Phasen des Sterbens. Und ich finde das ziemlich krass, weil ich glaube, dass die wirklich in den allermeisten Fällen von Menschen genauso zutreffen. Es beginnt mit dem Ignorieren. Das kann doch gar nicht sein. Es interessiert mich nicht. Das will ich nicht wissen. Stimmt eh nicht. Was weiß denn der Arzt schon? Oder die fromme Variante. Mein Ende bestimmen nicht die Ärzte, sondern Gott. Das kann eine absolute Glaubensaussage sein, aber das ist, denke ich, in ganz, ganz vielen Fällen einfach eine fromme Variante von Ignorieren. Es kann beides sein. Wenn du irgendwann an dem Punkt bist, wo Ignorieren nicht mehr weiterhilft, beginnt der Zorn. Es muss ein Schuldiger gefunden werden. Deine Aggression muss sich an jemand richten. Ja, und da passieren die abstrusesten Dinge. Du findest den Urheber deiner Krankheit oder dein Zorn richtet sich gegen deine Ärzte oder dein Zorn richtet sich gegen deinen Partner. Dein Zorn richtet sich gegen alles Mögliche, aber es muss irgendwie raus. Diese Aggression sucht ein Ventil. Wenn Zorn sich irgendwann gegen sich selbst richtet, entsteht daraus Depression. Und das ist die 3. Phase des Sterbens. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht über diese verschiedenen Phasen. Ich glaube, diese Depressionsphase ist eigentlich das, worüber wir in einer Erfolgsgesellschaft am allerwenigsten reden. Das passt nicht zu uns. Depression überhaupt nicht. Die Krankheit gehört eigentlich nicht in unsere Gesellschaft. Aber ich glaube, es ist eines der wertvollsten Phasen überhaupt. Depressionen bringen Ängste zum Vorschein. Und ich glaube, es lohnt sich herauszufinden, was dir Angst macht. Was würde dir in Bezug auf das Sterben Angst machen? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ich habe damals gemerkt im Verlauf der Serie, dass es gar nicht so einfach ist. Ich glaube, man muss ganz schön tief graben, um wirklich an die Punkte zu kommen. Und ich möchte mit euch einfach ein Stück weit teilen, auch was diese Serie mit mir gemacht hat. Meine größte Angst vorm Sterben ist, dass meine Frau und meine Kinder verzweifelt und ohne Lebensmut an meinem Grab stehen und das, was unser gemeinsamer Wert ist, aufgeben würden. Meine größte Angst, die ich habe, ist, dass meine Familie nach meinem Tod dasteht und Gott anklagt, den Glauben über den Haufen wirft und sagt, hey, wenn dieser Gott mir meinen Papa genommen hat, dann will ich nicht mehr mit ihm leben. Und das ist meine größte Angst vorm Sterben. Warum ist es gut, sich damit zu beschäftigen? Ich glaube, wenn wir unsere Ängste mal identifiziert haben, dann können wir auch damit umgehen. Und ganz konkret in meinem Fall hat das für mich bedeutet, dass ich mit meiner Familie rede. Dass ich meiner Familie versuche klarzumachen, hey, euer Glaube, euer Glück, euer Lebensmut, eure Lebensfreude hängt nicht nur von mir ab. Und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass das erhalten bleibt, wenn ich mal nicht mehr bin. Und dadurch, dass es auf einmal ein Thema ist in unserer Familie, dass wir darüber reden, dass wir das teilen miteinander, habe ich einen Teil meiner Angst vorm Sterben verloren. Und ich glaube, es lohnt sich auch in deinem Leben, dir mal Gedanken zu machen, vor was hast du eigentlich Angst? Jesus sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch erquicken. Wisst ihr, ich glaube, Gebete sind eine super Sache. Aber ich glaube, je konkreter Gebete sind, umso tiefer ist die Wirkung. Wenn ich ganz konkret zu Jesus gehe und sage, Jesus, das ist meine Angst, dann habe ich so das Gefühl, das sind auch die Gebete, die am konkretesten erhört werden. Dann steigt Jesus mit dir genau in dieses Thema ein und arbeitet mit diesen Themen. Akzeptanz steht am Schluss dieser Kette, ist die letzte Phase. Du akzeptierst, was mit dir geschehen wird oder was dir diagnostiziert wird. Übrigens ein hochsensibles Thema unter uns Christen. Eine ganz, ganz schwierige Sache in der Begleitung von Sterbenden. Darf man als Christ den nahenden Tod akzeptieren? Sofort stehen Leute auf und sagen, hey, du musst aber glauben, du musst beten um Heilung. Bei Gott ist alles möglich. Ja, absolut. Und bei Gott ist nicht nur bis zum Tod alles möglich, er kann auch Tote wieder auferwecken. Und doch glaube ich, dass wir in vollem Glauben, in vollem Vertrauen an den Punkt der Akzeptanz kommen können. Ich glaube sogar, dass das die friedlichste Art ist, bewusst zu sterben. Wenn du den Punkt der Akzeptanz erreicht hast, wenn du loslassen kannst. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum ist das alles Thema meiner Predigt heute? Das könnte ja jetzt einfach auch nur so ein humanistischer Vortrag sein über Sterben. Stimmt, könnte es sein und wäre gar kein Fehler, wenn man sich da auch einfach aus humanistischer Sicht Gedanken macht. Aber es geht in dieser Serie ja um diese Perspektive Ewigkeit. Es geht ganz konkret darum, was geschieht mit dir und mit mir nach unserem Tod? Haben wir eine Perspektive über dieses Sterben hinaus? Und was die Hoffnung von uns Christen ist in Bezug auf die Perspektive Ewigkeit, haben wir letzten Sonntag viel drüber gesprochen. Ich möchte es ganz kurz in Erinnerung rufen. Wenn du darauf vertraust, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, wenn du darauf vertraust, dass er für dich gestorben ist, dass er derjenige ist, der zwischen Gott und dir wieder Frieden stiftet, dass er für deine Schuld bezahlt hat und dass er, weil er für deine Schuld bezahlt hat, jetzt auch dein Besitzer ist, dann darfst du gewiss sein, dass du die Ewigkeit mit Gott verbringen wirst. Jetzt habe ich manchmal so das Gefühl, wir Christen sind an manchen Punkten etwas naiv. Weißt du, wir reden oft so von Lebensübergabe. Das ist so ein Wunsch, das ist eine Hoffnung, die wir auch an jede Celebration haben. Dass jemand in dieser Celebration dabei ist, der sagt, hey, genau das will ich glauben, das möchte ich annehmen und ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Das ist mein Wunsch, das ist meine Erwartungshaltung an Gott, dass genau das passiert in unseren Celebrations. Und jetzt denkt man vielleicht so, hey, diese Lebensübergabe, das ist doch was total Individuelles. Das ist von jedem persönlich total unterschiedlich. Dem ist nicht so. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass es bei ganz, ganz vielen Menschen diese 5 Phasen auch vor der Lebensübergabe an Jesus gibt. Und wenn man genau darüber nachdenkt, ist das gar nicht so erstaunlich. Jesus sagt, wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, der wird es für immer gewinnen. Jesus sagt da nichts anderes an dieser Stelle, als dass zu ihm zu kommen, mit ihm zu leben, ihm zu vertrauen, ist irgendwie nichts anderes als sterben. Und ganz nebenbei, genau das symbolisieren wir in der Taufe. Jemand stirbt mit Jesus und er steht wieder auf mit Jesus. Es geht also in der Nachfolge von Jesus tatsächlich um ein Stück Sterben. Und jetzt passieren diese 5 Phasen genau gleich im Umgang mit diesem Prozess. Und ich möchte dich einfach mal fragen, heute Morgen, in welcher Phase steckst du? Ignorierst du Jesus noch? Ist das noch so ein Ding, wo du so sagst, ja, das Jesus, cooler Prophet, guter Redner, irgendwie auch ganz gute moralische Ansichten? Aber dein persönlicher Herr? Bist du zornig auf Gott? Bist du vielleicht verletzt in deinem Leben? Bist du in deinem Herzen so verletzt worden, dass du Gott gegenüber diesen Zorn empfindest? Dass du sagst, hey, weil das und das und das in meinem Leben passiert ist, kann und will ich mich diesem Gott nicht anvertrauen? Zorn hat einen großen Stellenwert in deinem Leben und du merkst, er richtet sich gegen Gott. Oder bist du in der dritten Phase am Verhandeln? Verhandeln mit Gott, das sieht so aus, dass wir meinen, wir könnten über moralische Dinge, über ein ordentliches Leben, über unsere Anstrengungen den Himmel verdienen. Sozusagen so ein Deal machen mit Gott. Hey, ich mache ein anständiges Leben und am Ende sollte es reichen. Oder steckst du vielleicht in der Phase der Depression? Wie kann Depression in Bezug auf Gott aussehen? Ich habe gesagt, Depressionen bringen unsere Ängste ans Licht. Und es ist interessant, das Wort Angst stammt eigentlich von dem Wort Enge. Wie betrachtest du ein Leben mit Jesus? Hast du etwas vor Augen, was dich in die Enge führt? Hast du vielleicht Angst davor, hey, wenn ich diesem Jesus wirklich mein ganzes Leben anvertraue, dann wird das nachher so eng, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder bist du an dieser Phase angekommen, wo du wirkliche Akzeptanz hast? Wo du sagst, stimmt Jesus, genau, ich bin das alles durchgegangen, aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich dich akzeptiere als meinen Herrn, als meinen Besitzer meines Lebens. Und jetzt passiert was ganz Komisches und das ist mir erst heute Morgen aufgefallen. Ich habe gemerkt, hey, als Nachfolger von Jesus durchläufst du diese 5 Phasen immer wieder. Also ich kann da nur von mir sprechen. Ich bin immer wieder in dieser Phase des Ignorierens. Weil ich sage, ja, ich weiß, das ist ein Punkt in meinem Leben, den sollte ich angehen, aber ich ignoriere es einfach. Ich werde zornig. Ich will das nicht. Ich habe keinen Bock da drauf. Und Gott, du bist eh der Spaßverderber. Dann fange ich an zu verhandeln mit Gott. Das kann auch recht spannend sein, ist aber meistens nicht ganz so cool für uns. Und ich merke, so irgendwann laufe ich da durch und dann komme ich an den Punkt der Akzeptanz und dann verändert es was in meinem Leben. Was hat das jetzt für Auswirkungen? Was hat es für Konsequenzen auf unser Leben? Die zwei im Film, man hat es gesehen in dem Trailer, sie machen etwas, was eigentlich aus der Philosophie stammt. Ja, sie erstellen eine Löffelliste. Was würdest du tun, was möchtest du tun, bevor du den Löffel abgibst? Und ich möchte dich heute fragen, wie würde deine Löffelliste aussehen? Ich möchte jetzt eine Zeit geben, ganz bewusst, recht kurz, 60 Sekunden. Versuch mal so ein, zwei Punkte dir vorzustellen. Was wäre an deiner Löffelliste so ganz vorne dran, wo du sagst, hey, das möchte ich auf jeden Fall auf meine Liste nehmen. 60 Sekunden Zeit. Vielleicht habt ihr Lust, nachher im Bistro und da draußen einfach mal euch gegenseitig so zu erzählen, was da vielleicht auf eurer Liste draufstehen wird. Wenn du jetzt denkst, hey, 60 Sekunden sind aber extrem wenig, weil ich habe noch so viele Jahre vor mir, keine Angst. Wir werden euch viel Zeit geben. Im Januar haben wir wieder die Dream Days mit dem Andy Nau. Das ist an zwei Tagen die Möglichkeit, wo du dir wirklich so eine Visionszeit nehmen kannst und dir Gedanken machen kannst, hey, was möchte ich eigentlich in meinem Leben noch erreichen? Wo möchte ich hin? Was können Ziele, was können Visionen, was können Träume sein? Und unter anderem ist die Löffelliste ein so ein Punkt. Eigentlich ging es ja auch in dieser Serie nicht nur um 30 Tage. Wir wissen es ja nicht. Das kann sein, ich gebe einen Löffel morgen ab. Vielleicht habe ich auch noch 50 Jahre, ich weiß es nicht. Das Spannende aber ist doch daran, sich selber mal zu fragen, was möchte ich in meinem Leben noch tun oder getan haben, damit ich hinterher nichts zu bereuen habe? Wie möchte ich mein Leben und so gestalten, dass ich nachher nicht sagen muss, oh shit, das habe ich versäumt. Und lasst uns vorsichtig sein an der Stelle mit zu schnellen, zu frommen Antworten. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn du Christen fragst, auch hier in der Gemeinde, mal so rumfragst, hey, was wollt ihr mit eurem Leben tun? Dann kommt ganz, ganz oft die Antwort, ich möchte mein Leben lang Gott dienen und seinen Willen tun. Wow. In Theologie bekommst du dafür eine 1+. In praktischer Lebenskunde heißt es, setzen Hausaufgaben nochmal machen. Was heißt das? Was meint das? Das ist super, wenn du dir das vornimmst, wenn du sagst, du willst Gott dienen dein Leben lang. Aber was heißt das ganz konkret? Was heißt das praktisch? Ich unterhalte mich so oft mit Menschen, wo ich merke, sie haben bohrende Fragen. Sie haben eine krasse Orientierungslosigkeit für ihr Leben. Aber sie stehen da und sie sagen, ich warte darauf, dass Gott mir sagt, wie es weitergeht. Und ich frage mich immer, hey, wie sieht das praktisch aus? Auf was wartest du? auf den Zettel, der vom Himmel fällt und sagt, das ist dein nächster Schritt? Ich meine, Gott fragen, was sein Plan ist, finde ich eine gute Sache. Ich saß am Freitag zu Hause und habe mir überlegt, hey, wie kann sowas ganz praktisch aussehen? Gott, ich möchte tun, was du willst.
Was willst du?
Also Gott hat ja eine ganz tiefe Stimme, das wisst ihr, oder? Schon. Hä? Was meinst du damit? Was will ich? Ich will wissen, was du willst. Gott lässt sich immer Zeit.
Ich habe Spaß daran, an dem, was du willst.
Hä? Merkt ihr, das wird ein ganz klein wenig grotesk. Ich glaube, Gespräche mit Gott sind öfters mal etwas grotesk. Ich glaube, wenn wir Gott ernsthaft fragen, was willst du, wird Gott uns ernsthaft fragen, was willst du? Wenn wir Gott ernsthaft entgegenhalten und sagen, Gott, ich will das tun und daran arbeiten, was dir gefällt und was dir das Herz bricht, dann wird Gott dich anschauen und sagen, hey, was gefällt dir? Was bricht dir das Herz? Vor allem, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, glaubst du denn allen Ernstes, dass dein Herz unberührt bleibt? Hey, wenn du jahrelang mit Jesus unterwegs bist, dann wird dir das Herz von dem gebrochen, was ihm das Herz bricht. Und du wirst merken, du bist wie ein verlängerter Arm von ihm in dieser Welt. Gott nimmt unsere Wünsche ernst. Er arbeitet mit unseren Wünschen, er arbeitet mit unseren Leidenschaften. Er geht doch mit uns durch das Leben und er weiß, was uns bewegt hat. Er weiß, wo wir stehen und genau das verwendet er. Und ich glaube, manchmal ist es gar nicht so ernst, wie wir Christen immer denken. Ich war mal total niedergeschlagen. Ich war echt fertig, weil ich einfach müde war und so viel Konflikt und alles. Und dann saß ich an einem Baggersee an unserem Wohnwagen und ich habe gesagt, Gott, ich wünsche mir ein Wort von dir. Und dann kam Prediger 9. Also iss dein Brot, trink deinen Wein und sei fröhlich dabei, denn schon lange gefällt Gott dein Tun. Trag immer schöne Kleider und salbe dein Gesicht mit duftenden Ölen. Genieß das Leben mit der Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag. Das hat Gott mir in der Situation gesagt. Wisst ihr, ich bin kein Narr. Ich bin auch kein Fan von Spaßevangelium. Ich weiß, dass wir im Leben vieles vor uns haben, was schwierig ist und was uns manchmal auch ganz, ganz viel kostet. Aber ich glaube, dass Gott auch ein Rieseninteresse daran hat, dass wir mit ihm Spaß haben. Dass wir mit ihm die Dinge angehen auf unserer Löffelliste, die uns einfach Spaß machen würden. Was ist mit den Momenten, die so schwierig sind? Die uns keinen Spaß machen. Wo wir merken, hey, diesen Weg will ich nicht gehen. Ich glaube, da beginnt Vertrauen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vertrauen wir diesem Jesus, dass die Wege, die er geht, wirklich gut für uns sind? Es gibt einen Punkt auf deiner Löffelliste, der steht bei jedem auf der Liste. Ob du willst oder nicht. Das ist Sterben. Jeder von uns wird einmal sterben müssen. Und Gott sagt, bereite dich darauf vor. Beschäftige dich mal damit. Ich war diese Woche echt berührt. Der Sieghard hat uns erzählt, es gibt einen Mann in seinem Leben, der ruft schon seit vielen Jahren zu seinem Geburtstag an. Das macht er ganz treu. Jedes Jahr ruft er an. Der ist mittlerweile 90. Aber er denkt immer noch daran und er macht das immer noch Jahr für Jahr. Und der Sieghard hat sich mit ihm so unterhalten und es ging verschiedene Themen, aber es ging auch um dieses Perspektive Ewigkeit und wie geht man damit um, wenn man dann so älter wird und wenn man so merkt, so langsam ja, hast du es vor Augen, dass dein Tod kommt. Und dann brachte er es ganz, ganz kurz zusammengefasst auf den Punkt. Worauf kommt es im Leben wirklich an? Sei bereit. Sei vorbereitet. Weil jetzt kannst du sagen, ja, mit 90, ja, solltest du auch langsam. Ich glaube, mit 42 sollte man es auch. Sei vorbereitet. Und ich frage dich, bist du bereit für heute? Bist du bereit für diesen Tag, für das, was dich heute erwartet? Bist du bereit für morgen? Bist du bereit für die Herausforderungen, die auf dich warten? Bist du bereit für übermorgen? Bist du bereit für die Ewigkeit? Hast du das klar gemacht mit Gott? Deine Perspektive Ewigkeit? Am Freitag starb einer der grandiosesten Songwriter und Texter, Leonard Cohen. Vor einigen Wochen veröffentlichte er sein letztes Album, in dem er seinen eigenen Tod verarbeitet. Der Titelsong heißt You Want It Darker und er hat den Chorus Hineni, das heißt hier bin ich, Hineni, I'm ready, Lord Father. Vater im Himmel, ich möchte heute vor dir stehen und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass wir dieses Hineni dir sprechen können. Vater, hier bin ich und ich bin ready für das, was kommt. Vater, ich bin ready für diesen Tag heute, diesen Tag mit dir zu erleben, diesen Tag mit dir zu gehen, diesen Tag so zu leben, dass es nichts zu bereuen gibt. Vater, ich möchte ready sein, für viele Tage hier auf der Erde noch. Ich habe Spaß am Leben, ich habe Freude am Leben. Ich habe Freude an meiner Familie, ich habe Freude an dieser Kirche. Ich habe so viel Spaß am Leben, Herr, und ich möchte und will es erleben. Aber Vater, ich möchte ready sein für den Tag, an dem du sagst, es genügt. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns als Gemeinde formst, dass du uns voranbringst. Hier bin ich. Vater, ich bitte dich, dass du uns ein Herz schenkst, das ready ist für dich. Ich bitte dich, dass du uns lehrst, dass auch wir irgendwann sterben müssen, auf dass wir klug werden. Vater, ich bete, dass du unser Herz berührst, dass du uns eine Perspektive schenkst für die Ewigkeit, dass du uns vorbereitest auf alles, was kommt mit dir. Hineni.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.